Stell dir mal vor, du gehst am Morgen zu deinem Briefkasten und da liegt ein Briefumschlag. Er hat keinen Absender. Du öffnest ihn langsam und liest darin folgende Nachricht. Pack deine Sachen, verlass alles, was dir vertraut ist. Geh los, ich werde dir zeigen, wohin. Gott. Würdest du gehen? Wahrscheinlich würdest du erstmals irritiert nachfragen, wer erlaubt sich da so einen blöden Scherz? Und wenn du vielleicht noch mehr nachdenken würdest, da würdest du dich fragen, ja, was soll das? Wohin genau soll ich gehen? Wie lange? Was erwartet mich dort? Und ist das überhaupt sicher, wohin ich hingehen soll? Genau so beginnt die Geschichte eines Mannes, den wir, die wir die Bibel lesen, alle kennen und dessen Leben wir in den nächsten Wochen in einer Predigtreihe genauer betrachten wollen. Sein Name heißt Abraham. Das Leben des großen Patriarchen, es hat mich schon immer fasziniert, es hat mich beschäftigt. Denn Abraham ist eine äußerst bedeutungsvolle Person in der Menschheitsgeschichte. Die Anhänger der drei größten Weltreligionen, der Juden, der Muslime, der Christen, blicken alle auf Abraham als ihren gemeinsamen Glaubensvater. Umso wichtiger ist es, glaube ich, die Person, das Leben dieses Mannes näher kennenzulernen. Und ich habe mich gefragt, wieso das schon so lange gedauert hat, dass wir das mal nicht mal fortlaufend betrachtet haben. Wir haben natürlich immer so einzelne Predigten über das Leben Abrahams mal gehabt, aber nie in einer Predigtreihe fortlaufend betrachtet. Ich habe diese Predigtreihe unter das Thema gestellt, Abraham auf dem Weg des Vertrauens und der Veränderung. Warum diese Überschrift? Weil Abrahams Lebensgeschichte im Kern die Geschichte eines Menschen ist, der lernt zu vertrauen und genau dadurch wird er verändert. Am Anfang steht kein fertiger, perfekter Glaube, sondern da steht ein Ruf. Gott spricht. Und Abraham geht, ohne zu wissen, wohin, ohne Sicherheiten. Dieses erste Gehen ist ganz klar ein Akt des Vertrauens. Nicht, weil Abraham alles versteht, sondern weil er Gott beim Wort nimmt. Und genau dieses Vertrauen, es setzt ihn in Bewegung. Denn wir werden sehen, auf diesem Weg, da bleibt nicht Abraham derselbe. Durch Höhen und durch Tiefen und durch Versagen und Verzweifeln wird er verändert. Aus Abraham wird Abraham, aus Unsicherheit wächst Vertrauen. Und aus einem einzelnen Menschen wird der Träger einer Verheißung für viele. Am deutlichsten wird das dort, wo Gott ihn herausfordert, alles loszulassen, sogar das, was ihm am liebsten ist. Spätestens hier zeigt sich, Vertrauen ändert nicht nur unsere äußeren Lebensumstände, sondern das Herz eines Menschen. Und darum gehören diese beiden Begriffe meiner Ansicht nach, also Vertrauen und Veränderung, untrennbar zusammen. Weil Abraham Gott vertraut, bleibt er nicht, wie er ist. Und weil Gott ihn führt, wird sein ganzes Leben zu einem Weg der Veränderung. Man kann Abrahams Leben auch mit einer Reise vergleichen, bei der das Ziel nicht von Anfang an sichtbar ist. Deshalb auch dieses Wort Weg in meinem Titel hier oder in meiner Überschrift. Er begibt sich auf einen Weg im Vertrauen und wird Schritt für Schritt verändert. Gott ruft ihn loszugehen, aber die Landkarte, sie bleibt unvollständig. Und mit jedem Schritt, den Abraham im Vertrauen geht, verändert sich nicht nur seine Umgebung, sondern er selbst. Und am Ende ist nicht nur ein neuer Ort, ein neues Land erreicht, sondern da steht ein neuer Mensch. Nicht ein vollkommener Mensch, aber doch ein ganz wichtiger Mann Gottes, der zum Glaubensvater vieler Völker wurde. Und ich möchte heute zum Einstieg in diese Predigtreihe zwei Abschnitte lesen, einen aus dem Alten und einen aus dem Neuen Testament. Und vielleicht ist diese Predigt so ein bisschen wie so ein etwas längerer Trailer, wo wir so einzelne Gedanken kurz auffassen im Überblick. Es ist fast so, als würden wir ein bisschen zurückgehen und so über diese Geschichte so einen Panoramablick werfen, bevor wir dann in einzelne Abschnitte eintauchen werden ab nächster Woche. Ich lese zunächst mal aus 1. Mose 1, die Verse 1. Mose 11, die Verse 27 bis 32. Dies ist die Geschichte Terachs und seiner Familie. Terach hatte drei Söhne namens Abraham, Nahor und Haran. Haran bekam einen Sohn namens Lot und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur im Land Chaldea. Sowohl Abraham als auch Nahor heirateten. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Milka war eine der beiden Töchter Harans, die andere hieß Jiska. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach verließ Ur in Chaldea. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich zusammen mit ihnen auf den Weg ins Land Kanaan. Als sie jedoch auf halber Strecke die Stadt Haran erreichten, ließen sie sich dort nieder. Terach wurde 205 Jahre alt, er starb in Haran. Dann lesen wir weiter aus 1. Mose 12. Ein paar Verse. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Jetzt gehen wir noch ins Neue Testament und lesen dort aus Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 4. Stephanus erwiderte: Meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an. Mein Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte, und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war und sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und zog nach Haran. Und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung hin in dem Land nieder, in dem er jetzt lebt. Diese Abschnitte, glaube ich, markieren gewissermaßen so der Anfang der Abrahams Geschichte. Und womit beginnt eigentlich diese Geschichte? Sie beginnt offensichtlich mit Gott. Dem Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, so haben wir das eben gerade gelesen. Und genau damit wollen wir beginnen. Denn Gott ist der Wichtigste in Abrahams Lebensgeschichte. Und so fühlt es sich richtig an, den Fokus zuallererst auf Gott zu setzen, wenn wir das Leben des Patriarchen im Überblick betrachten. Da denken wir zuallererst an Gott. Er ist der große Regisseur. Er schreibt diese Geschichte. Und wenn wir anfangen, die zu lesen und sie vielleicht auch ganz mal lesen, dann entdecken wir drei zentrale Wahrheiten über Gott. Das sind Wahrheiten, die gestern wahr waren. Es sind Wahrheiten, die heute wahr sind. Es sind Wahrheiten, die auch morgen noch wahr sein werden. Erstens, Gottes Liebe ist grenzenlos. Das ist ein großes Wort. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Sie lässt sich nicht messen, sie lässt sich nicht einfangen, nicht begrenzen. Sie ist bedingungslos, nicht wankelmütig, wie menschliche Liebe oft ist, nicht abhängig von Leistung und Gegenleistung. Seine Liebe, die alle Grenzen überschreitet. Gott kennt uns ganz. Er kannte Abraham, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Sah er diesen einen Mann. Er sah dich und mich, bevor wir geboren wurden, und er liebt uns trotzdem. Nichts, was er über uns weiß, bringt ihn dazu, uns weniger zu lieben. Und zugleich gilt, so tief unsere Hingabe an ihn auch sein mag, sie kann ihn nicht dazu bringen, uns mehr zu lieben. Er weiß genau, wo wir stehen, und er liebt uns. Und er weiß, was das Beste für uns ist. Und selbst dann, wenn wir es nicht erkennen oder nicht verstehen, bleibt seine Liebe konstant und unverändert. Seine grenzenlose Liebe, diese Liebe Gottes, bewegt ihn, jedem Einzelnen von uns Aufmerksamkeit zu schenken. Und genau diese unendliche Liebe lädt uns ein, auch aufmerksam zu werden, hinzuhören, was er sagt, und wahrzunehmen, wie er führt. Und damit kommen wir zu dieser zweiten großen Wahrheit über Gott. Gottes Führung ist oft überraschend. Wer hat das nicht auch schon erlebt? Obwohl Gottes Liebe grenzenlos ist, führt sie uns manchmal an Orte, an die wir selbst nie gegangen wären. Gottes Führung ist also sehr oft unvorhersehbar und sie ist voller Überraschungen. Genau das verwirrt uns oft. Wir vergessen, dass Gott nicht nach unseren Linien oder nach unseren Zahlen malt. Sein Plan entfaltet sich und geht weit über das hinaus, was wir erkennen oft und verstehen. Dieser Plan geht weit über unsere Logik hinaus. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass ein Plan immer gut ist, das kennen wir auch aus unserem Leben, stellen wir immer wieder diese Fragen. Warum? Warum ich und warum jetzt und warum dorthin? Und doch gilt, das ist diese eine Wahrheit, Gott führt uns Schritt für Schritt. Und wir wissen nicht im Voraus, wohin er uns führen wird. Oder oft ist das so. Meistens. Und dann erleben wir Gottes Segen. Er ist größer, als wir es je erwartet hätten. Und das ist diese dritte wunderbare, wichtige Wahrheit über Gott. Gottes Segen übertrifft unsere Vorstellungskraft. Mitten in Situationen, in denen andere in Panik geraten würden, schenkt er uns eine tiefe Ruhe. Er schenkt uns seinen Shalom, seinen Frieden. Und das ist ein großer Segen. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, vielleicht auch durch finanzielle Engpässe, erfahren wir, dieser Gott, dem wir vertrauen, dem wir unser Vertrauen geschenkt haben, er sorgt für uns, oft auf überraschende Weise. In Zeiten der Not schenkt er uns Zuversicht, er schenkt uns inneren Frieden. Wie es in Psalm 37, Vers 25 heißt, ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen. Was für ein wunderbarer Vers. Ich habe den unlängst wieder gelesen und entdeckt und dachte, das ist eine wunderbare Zusage. Vielleicht bedeuten einem solche Verse noch mehr, wenn man älter wird, wenn man tatsächlich zurückblicken kann. Gott versorgt und segnet uns so, dass wir nur staunen können. Also, seine Liebe ist grenzenlos, seine Führung überraschend, sein Segen überwältigend. Und über alle diese drei Wahrheiten, seine Liebe, seine Führung, seine Segnungen, können wir ein Wort schreiben. Und das ist das Wort Gnade. Denn in all dem gibt Gott uns, was wir eigentlich nicht verdienen. Und jetzt sind wir wieder beim Stichwort von der letzten Predigt, wenn ihr euch noch erinnern solltet. Gnade. Wir verdienen seine Liebe nicht und doch hat er uns erwählt und liebt uns. Er führt uns, auch wenn wir so oft zögern und zweifeln und sogar widerstehen. Und er bleibt an unserer Seite. Er gibt uns nicht auf. Wir können seine Segnungen nicht vorhersehen, aber sie fließen unaufhörlich. Und ich bin sicher, die meisten von euch können oder könnten jetzt durch persönliche Zeugnisse genau das bestätigen, was ich hier über den Gott Abrahams, der auch unser Gott ist, gesagt habe. Du bist geliebt, mehr als du verdienst. Du bist geführt worden auf Wegen, die du dir selbst so nicht ausgesucht hättest. Und wenn du zurückblickst, wirst du sagen können, Gottes Segen, er ist kaum zu zählen. Und genau das werden wir sehen, wenn wir das Leben Abrahams in dieser Predigtreihe genauer anschauen. Gott liebt ihn, noch bevor er nach ihm suchte. Gott rief ihn und führte ihn auf eine Reise des Vertrauens. Abraham hatte keine Ahnung, wohin der Weg führt, aber er vertraute Gott. Und er lernte immer mehr, Gott zu vertrauen und wurde auf diesem Weg verändert und gesegnet. Tauchen wir also ein bisschen in die Geschichte ein. Wir haben gelesen in Apostelgeschichte 7, wie Stephanus eigentlich ist eine dramatische Szene, weil es geht hier darum, dass er sich er wird angeklagt vor dem Rat, Hohen Rat, von den Hohepriestern verteidigen muss. Und was er hier spricht, redet er im Grunde kurz bevor er gesteinigt wurde. Und er beginnt seine Verteidigungsrede vor dem Hohepriester. Er beginnt seine Verteidigungsrede mit der Entstehungsgeschichte Israels. Und die beginnt mit Abraham. Stephanus erwiderte, meine Brüder, Väter unseres Volkes, hört mich an, denn Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war. Also der Geist Gottes sagt uns hier, dass diese Stimme, dieses Reden Gottes direkt zu Abraham kam. In der Genealogie in 1. Mose 11 hatten wir gelesen, wie Terach sich aufmacht, aber gesprochen hat Gott zu Abraham. Und Abraham wurde etwa 2166, also am Ende der frühen Bronzezeit, in Ur in Chaldea geboren, einer damals sehr bedeutenden Stadt am Unterlauf des Euphrats. Heute wäre das der Südirak. Dort wächst er auf. Heiratet Sarai, seine Halbschwester, die Tochter seines Vaters Tara, aber nicht seiner Mutter. Und wir wissen das aus außergeschichtlichen Quellen. Abraham stammte aus einer damals wirklich hochentwickelten Kultur. Denn Ur lag im Herzen Mesopotamiens, die Wiege der Zivilisation, wenn wir so wollen. Hier entstand die Keilschrift. Und man weiß, dass damals schon die Menschen bereits Kauf- und Kredit- und Eheverträge abgeschlossen haben. Hier entstand auch die älteste bekannte Rechtssammlung, der sogenannte Codex Ur-Nammu. Ur war also in der Tat eine Hochburg für Handel, für Wissenschaft. In Ur konnte man damals schon Mond- und Planetenbahnen berechnen. Und die noch heute gültige Einteilung eines Kreises in 360 Grad und der Stunde in 60 Minuten, das hat hier in Ur, in Chaldea seine Wurzeln. Kunst, Musik, Handwerk erreichten eine erstaunliche Entwicklung und ein erstaunliches Niveau, man kann das also alles im Geschichtslexikon nachlesen. Das ist der Ort, von dem dieser Mann stammt, wo er aufgewachsen wurde, wo er geboren wurde und 75 Jahre seines Lebens dort gelebt hat. Mit anderen Worten, Abraham kommt nicht aus dem Ungewissen, sondern aus Sicherheit und Wohlstand und kultureller Stärke. Und genau dort hinein, in diesen Ort, in dieses Leben, spricht Gott seinen Ruf. Und was müssen wir gleich zu Beginn hier feststellen? Nicht Abraham hat Gott gesucht, sondern es ist Gott, der Abraham erschien. Was ist das nochmal? Gnade. Gott sucht und findet uns. Nicht, weil wir ihn darum bitten, sondern Gott findet uns, ohne dass wir etwas dazu tun. Worin ist diese Gnade begründet? Was war nochmal die erste Wahrheit über Gott? Allein in Gottes grenzenloser Liebe. So erlebte es Abraham. Und Gott sagt zu ihm in Vers 3, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber Gott sagt ihm nicht, wo dieses Land ist, in das Abraham ziehen soll. Was war nochmal die zweite Wahrheit über Gott? Gottes Führung ist oft überraschend, unvorhersehbar. Und dann folgt Vers 4, da verließ Abraham das Land der Chaldäer und zog nach Haran. Und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung hin in dem Land nieder, in dem ihr jetzt lebt. So sagt das Stephanus. Und er sagt hier im Grunde seinen Ankläger, was sagt er ihnen? Er sagt ihnen, dass wir ein Volk sind. Das Volk Israel. Und dass ihr jetzt hier lebt, in Jerusalem, das geht zurück auf Abraham. Und auf diesem Weg in dieses Land hat Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben, eigentlich eine bedingungslose Verheißung. Und wir haben davon in 1. Mose 12, 3 schon gelesen, dass Gott zu ihm sagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und jetzt füge ich eine Klammer hier ein. Leider haben wir Deutsche, das aufgeklärte Volk der Dichter und Denker in unserer Geschichte, diese Verheißung schon mal vergessen. Mit katastrophalen Folgen. Und heute, finde ich, müssen wir Menschen des 21. Jahrhunderts, die in diesem Land leben, uns unbedingt wieder daran erinnern, an diese Verheißung. Unsere Solidarität mit Israel, unsere Liebe für Israel, sie darf nicht erkalten. Wir wissen es alle, Israel ist wieder im Fokus. Israel ist sehr stark in der Kritik. Und ich meine damit nicht, dass man vielleicht nicht auch die Regierenden kritisieren darf, aber dieser aufkommende Hass gegenüber diesem Volk, dieser aufkommende, aufblühende Antisemitismus, den wir in Deutschland wieder erleben und wie der überhaupt wieder aufkommt in Europa, ist sehr bedenklich. Er ist alarmierend. Israel wird von vielen gehasst. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns an diese Verheißung erinnern. Gottes Segen, Gottes Gunst ruht auf diesem Volk. Auch wenn sie noch umkehren müssen und noch nicht umgekehrt sind, zumindest nicht alle, in dem Sinne, wie die Schrift das auch prophezeit und vorhersagt. Klammer zu. Nun, wann gab Gott Abraham diese Verheißung? Abraham erhielt diese Verheißung, dass durch ihn alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen, als er schon 75 Jahre alt war. Kapitel 12, 4 haben wir gelesen. Abraham ist 75 Jahre alt, seine Frau 65. Sie ist 10 Jahre jünger als er gewesen. Etwas, was sehr spannend in dieser Geschichte ist. Abraham bekommt am Anfang seiner Berufung diese Verheißung. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Aber da sind keine Nachkommen. Und Abraham, er wird 85 Jahre alt. Immer noch keine Nachkommen. Vertrau mir, Abraham, sagt Gott. Abraham vertraute Gott manchmal weniger, manchmal mehr und dann wird er 90 Jahre und seine Frau ist 80 Jahre. Und sie denken ja, Gott, was ist mit der Verheißung, was ist mit dieser Zusage? Wann erfüllt sie sich endlich? Nicht jetzt. Und als er 100 Jahre alt wurde, da sagt Gott, jetzt ist die passende Zeit, dass ihr ein Baby bekommt. Abraham ist 100, Sarah ist 90 Jahre. Jemand hat mal gesagt, da muss man schon besonders begabt sein, einen Rollator und ein Buggy zur gleichen Zeit zu schieben. Ne? Aber was war nochmal die zweite wichtige Wahrheit über Gott? Gottes Plan ist überraschend. Er ist unvorhersehbar. Und vielleicht denkt mancher von uns jetzt, ja, bin ich froh, dass Gott so einen Plan für Abraham hatte, aber nicht für mich. Kann ich gut verstehen. Was wir hier in der Geschichte dieses Mannes immer wieder entdecken werden, ist, wie er seinen Weg geht und wie eine Nation geboren wird, wie sie anfängt zu wachsen von seinem Sohn Isaac ausgehend, dem Sohn der Verheißung, über Jahrhunderte und Jahrhunderte, und das geht bis in unsere Zeit hinein. Warum? Auf dem Weg des Vertrauens ist vieles anders, als wir es erwarten. Vieles ist nicht logisch, vieles ist unvorhersehbar. Aber das ist die Herausforderung. Die Herausforderung aller Widrigkeiten zum Trotz und auch manchmal der menschlichen Logik zum Trotz, Gott zu vertrauen. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und schauen uns noch einen Vers aus Josua 24 an. da erfahren wir auch etwas über die Zeit, bevor Gott zu Abraham geredet hat. Kurz zum Zusammenhang, das Volk der Hebräer ist in das verheißene Land eingezogen. Sie haben sogar viele der umliegenden Nachbarn besiegt. Und Joshua, er versammelt alle Stämme Israels. Sie sind mittlerweile ein recht großes Volk geworden. Aus diesem Mann, von diesem Mann ausgehend, von Abraham. Manche sagen, dass Mose damals ein Volk von 2 Millionen Menschen aus Ägypten herausführte. Und jetzt lesen wir in Josua 24, Vers 2. Und Josua sagt zu der versammelten Menge: So spricht der Herr, der Gott Israels: Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrats und verehrten andere Götter. Einer von ihnen war Terach, der Vater Abrahams und Nahorns. Was sehen wir hier? Sie dienten anderen Göttern. Diese Menschen, sie haben nicht nach dem Gott des Himmels gefragt oder ihn gesucht. Und in der jüdischen Tradition, da wird Abrahams Vater Terach als ein Schnitzer und Händler von Götzenbildern beschrieben. Es gibt sogar eine überlieferte Geschichte, in dem er solche Götterfiguren, Götzenfiguren verkaufte. Und einmal überließ er Abraham während einer Geschäftsreise sogar die Aufsicht über das Geschäft. Das sind die familiären Wurzeln von Abraham. Er und sein Vater waren Götzendiener. Und in Ur, in Chaldea, hat man mehrere Götzen angebetet. Das waren Polytheisten. Unter anderem den Gott Nanar, den Mondgott, seine Gemahlin Nigal. Und wer weiß, wie viele andere Götter Terach, Abraham, geschnitzt und gehauen haben, ja, und sie verkauft haben in ihrem Haus. In dieses Umfeld, in dieses Haus spricht Gott. In diese Kultur, in so einem Umfeld wird dieser Abraham geboren und aufgewachsen, umgeben von Götzendienst, von Unmoral und Unrecht. Und in dieses Haus spricht Gott hinein und erwählt diesen Mann. Warum? Weil Gott das so wollte und weil er einen Plan hatte. Abraham ist der Vater einer Nation und er ist der Gründungsvater durch die Gnade Gottes. Einer, der ein Götzendiener war. In den Augen Gottes gibt es keine schlimmere Sünde, als ein Götzendiener zu sein. Andere Götter anzubeten, Gott nicht als den wahren und einzigen Gott zu erkennen. Und Abraham musste lernen, es gibt einzig und allein nur einen Gott im Himmel und auf der Erde, der alle Anbetung würdig ist. Seine Geschichte beginnt also, als er schon 75 Jahre alt war. Über die Zeit bis zu seinem 75. Lebensjahr wissen wir also nicht sehr viel. Es gibt einiges aus dieser jüdischen Tradition, aber sonst wissen wir nicht mehr, als dass er tatsächlich ein Götzendiener war und hier in Ur in Chaldea lebte. In dem Abschnitt aus 1. Mose 11, ab Vers 27, haben wir die Genealogie seines Vaters Terach gelesen. Terach war ein Götzendiener. Und wie schon gesagt, wenn die jüdischen Quellen stimmen, war er sogar ein Schnitzer von Götzenbildern. Also der hat tatsächlich da ein Geschäft gehabt mit dem Götzendienst. Und Terach hatte drei Söhne. Sie werden im Text mit Namen genannt. Abram, Nahor, Haran. Haran war der Vater von Lot. Er stirbt noch zu Lebzeiten seines Vaters, hinterlässt einen Waisen, Lot. Wir werden noch von ihm hören. Lot ist also Abrahams Neffe, der Sohn seines verstorbenen Bruders. In Vers 30 wird uns Sarai, die Frau Abrahams, vorgestellt. Und wir erfahren, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Terach verließ Ur in Chaldea. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich zusammen mit ihnen auf den Weg ins Land Kanaan. So haben wir in Vers 31 gelesen. Aber sie selbst wussten nicht, wohin sie unterwegs waren, als sie Ur in Chaldea verließen. Und wir werden uns das noch genauer anschauen und noch ein bisschen in das Kapitel 12 nächsten Sonntag eintauchen. Aber das erklärt, wie das Leben oft verläuft. Manchmal gehen auch wir irgendwo hin und wir wissen erst rückblickend, warum Gott uns einen bestimmten Weg geführt hat. Und in Vers 32 haben wir gelesen, Terach wurde 205 Jahre alt und er starb in Haran. Und dann haben wir gelesen, diese Verse aus Kapitel 12, wie Gott jetzt zu Abraham redet und mit ihm diesen Bund schließt, ein Bund, der immer wieder, das werden wir auch noch sehen, auf diesem Weg des Vertrauens und auch der Veränderung bekräftigt wird. In Kapitel 13, in Kapitel 15, in Kapitel 17 und letztlich dann auch in Kapitel 22. Und wir werden noch sehen, alles im Leben Abrahams dreht sich um diesen Bund. Gott hat Abraham verheißen, dass er eine Familie haben wird, aus der ein großes Volk hervorgehen wird. Und dieses Volk wird so wichtig sein, dass alle Nationen das anerkennen werden. Ja, dass sie sogar sagen werden, unser Segen ist von diesem einen Volk abhängig. Warum das alles? Weil Gott entschieden hatte, das Volk, das aus Abraham hervorgehen wird, zu lieben und es zum Segen zu machen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und Gott sagt Abraham immer wieder, du wirst einen Sohn haben. Und dann im Alter von 100 Jahren wird endlich Isaak, der Sohn der Verheißung, geboren. Können wir uns vorstellen, wie dieser alte Mann, nachdem er so viele Jahre auf dieses Kind gewartet hat, sich unheimlich an diesem Jungen erfreut hat. Wer weiß, vielleicht hat er noch ein bisschen vergöttert. Er ist ja schon fast wie ein Großvater für dieses Kind oder Urgroßvater sogar. Aber es ist sein Sohn. Dieses Kind der Verheißung, das er jetzt in seinem Arm halten darf und den er Isaak genannt hat. Wisst ihr, was Isaak bedeutet? Lachen. Und wisst ihr, warum er so hieß? Ja, weil Gott hat ihm gesagt, nächstes Jahr um diese Zeit werdet ihr ein Kind bekommen. Und was haben sie gemacht? Jitzak! Soll das ein Witz sein? Beide haben gelacht. Und Gott sagt, okay, ihr habt gelacht. Ihr nennt ihn Lachen. Jitzak! Es gibt so viele Geschichten, die in diese große Geschichte hineingewebt werden, dass wir in so einem Überblick sie nicht alle erwähnen können. Sie spielen alle eine wichtige Rolle auf diesem Weg, auf dem Abraham Vertrauen lernte in den einen Gott, dessen Stimme er hörte und der ihn auf diesem Weg mehr und mehr veränderte. Und alle diese Ereignisse, die wir betrachten dann auch werden in der nächsten Zeit, sie führen hin zu diesem Gipfel, diesem Höhepunkt der Geschichte in Kapitel 22, wo Gott von Abraham das Undenkbare verlangt und seinen Glauben zutiefst prüft. Nimm deinen Sohn Abraham und geh mit ihm auf diesen Berg, auf den Berg Moria, und nimm auch Holz mit und nimm auch eine Fackel und leg ihn dort auf den Altar und opfere ihn für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Kapitel und die Verse aus Kapitel 22, Genesis 22 lese, dann spüre ich fast so wie, als würde es mir kalt über den Rücken gehen. Warum sollte Gott so etwas tun wollen? Es ist die größte Vertrauensprüfung im Leben Abrahams. Und es ist, als würde ich da Gott flüstern hören, dieses kostbare, junge Leben, das du aufgezogen hast, Abraham, es gehört mir. Und ich will von dir wissen, was für dich wirklich das Wichtigste ist. Es ist eine unglaubliche, eine spannende Geschichte und ich freue mich schon, wenn wir sie uns genauer dann ansehen werden, wenn das dran ist. Was können wir aber heute für uns aus dieser Botschaft schon mal mitnehmen? Wir haben heute hier über Gott gelernt, zum Auftakt unserer Predigtreihe über das Leben Abrahams. Drei zeitlose Wahrheiten. Und ich denke, die können wir auf unser Leben auch sehr gut anwenden. Durch den Glauben nehmen wir Gottes grenzenlose Liebe an. Wie Abraham verdienen wir Gottes Liebe nicht, wir empfangen sie. Gott kannte uns, bevor wir ihn kannten, und er hat uns gesucht in unserem ganz persönlichen, götzendienerischen Ur, in Anführungsstrichlein. In unserer Welt, in unserer Geschichte, in unserer Familie, wo wir gottlos unterwegs waren und uns nicht gekümmert haben um Gott. Immer ergreift Gott die Initiative. In uns war nichts, was ihn hätte bewegen müssen, uns zu suchen, uns zu erwählen. Und doch hat er uns gesehen und gesucht und gefunden. Und Gott weiß alles über uns und liebt uns. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Warum hat er uns geliebt? Gnade ist's und weiter nichts. Er hat uns nicht geliebt, weil wir es verdient hätten, sondern weil er es so wollte. Und durch den Glauben nehmen wir Gottes grenzenlose Liebe an. Das ist das Evangelium. Und es ist so wichtig, dass man das nicht nur irgendwie gedanklich aufnimmt und versteht. Manchmal denke ich, man kann es gar nicht mit dem Verstand in seiner Fülle verstehen, man muss es mit dem Herzen verstehen und erfahren. Das Evangelium, es wird immer wieder hervorleuchten, auch schon in der Geschichte und im Leben Abrahams. Zweitens, aus dieser Liebe heraus folgen wir Gottes unvorsehbarer Führung. Wie Abraham sind wir gerufen, Gottes Führung zu vertrauen, auch wenn sie überraschend und oft unverständlich ist. Wie können wir Gottes unvorsehbarer Führung folgen? Wir können das nur, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, dass er uns liebt. Und Gott führt uns nicht an einen Ort, wo er uns nicht haben will. Er weiß genau, was für uns das Beste ist und wo wir hingehen sollen und wo wir sein sollen. Und wenn wir dann hinkommen, weil er uns hinführt, blicken wir zurück und müssen oft staunen und können nur sagen, wie gut war doch der Weg Gottes in unserem Leben. Und vielleicht stehst du gerade am Anfang eines so einer Wegkreuzung, einer neuen Lebensphase, dann denke daran, wie gut dich Gott so weit geführt hat. Und sei dir sicher, er wird dich in seiner Gnade auch weiter führen. Und dann ist die Frage, bist du bereit, Gott wirklich im Vertrauen zu folgen, wohin immer er auch führt? Drittens, als Geliebte und Geführte dürfen wir Gottes Segen erwarten. Wie Abraham dürfen wir mit seinem Segen rechnen. Wir kennen die Zukunft nicht. Aber wir kennen den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und wenn du schon zur älteren Generation gehörst, und da gibt es ja einige hier in unserem Laden, Leute älteren Semesters, wenn du zurückblickst, wirst du erkennen, wie reichlich Gott dich gesegnet hat in deinem Leben. Aber selbst wenn du schon älter bist, das entnehme ich auch aus dieser Geschichte, jetzt gleich am Anfang schon, darfst du erwarten, dass Gott dich weiterhin segnen will. Hallo, Abraham war 75 Jahre, als er den Ruf Gottes hörte. Mit 100 hat er noch ein Kind bekommen. Und ich leite davon ab, Alter ist für Gott kein Hindernis, dich noch zu gebrauchen in dieser Welt. Vielleicht nicht mehr, indem er dir ein Kind schenkt, weil das ist tatsächlich eine einmalige oder ja, nicht ganz einmalig, das ist schon öfters passiert in der Geschichte, aber er wird dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, auch wenn du schon manche silberne Haare auf deinem Haupt hast. Oder vielleicht gar keine Haare mehr auf deinem Haupt hast. Alter ist für Gott kein Hindernis. Nehmen wir das auch noch mit. Du bist geliebt und von Gott wertgeschätzt. Und der Schöpfer des Universums, er hat dich erwählt und erlöst und geführt. Und er will dich mit dem segnen, was dir zutiefst gut tut, auch wenn du schon alt bist. Und was steht im Mittelpunkt dieses Segens? Seine Nähe. Dass du ihn immer mehr als deinen besten Freund erkennst. Als dein Ein und Alles. Als dein Gott und Herr. Als dein Erlöser. Als den, der dich ruft und dich führt und dich segnet. Vielleicht glaubst du das, aber Du kannst es in deinem Herzen nicht wirklich verspüren. Wenn das so ist, dann lade ich euch ein, einfach mit mir nochmal gemeinsam das auszusprechen. Ich bin von Gott geliebt und wertgeschätzt. Lass es uns mal gemeinsam sagen. Ich bin von Gott geliebt und wertgeschätzt. Das ist Gnade. Lass uns beten.